Willkommen bei Canale Grande. Geschichten aus der Intercom. Mit Tobias Krämer und Jan-Niklas Schatka. Der Podcast mitten aus der Eventbranche. Achtung, schon geht's los. Start in 3, 2, 1, go.
Ein wunderschöner Brückentag im Wonnemonat Mai. Das bedeutet, dass Jan und Tobi in Studio 1 von Pfarrhaus Media sitzen und Podcast aufzeichnen.
The place to be. Oh, the place Tobi. Oh Gott, geht schon wieder gut los. Ey.
Schön, dass du es einrichten konntest.
Ja, sehr gerne. Wir haben uns ja auch schon wieder ein paar Tage nicht gesehen. Ich habe dich vermisst.
Grund dafür, dass wir uns nicht gesehen haben, ist, dass du mal wieder in der Weltgeschichte unterwegs bist.
Ja.
Von A bis Z, von 1 bis 9.
Da war schon ehrlich gesagt viel los, wie in der Jahreszeit schon üblich. Diverse Hauptstädte dieses Kontinentes quasi, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also Berlin, Mailand.
Um nur zwei zu nennen.
Irgendein drittes Mal auch noch.
Paris,
genau.
Ich weiß besser Bescheid als du.
Genau, aber war top.
Ich war auch am linken Niederrhein in Kempen.
Ja, auch eine Hauptstadt. Die Hauptstadt vom Niederrhein.
Sehr genau. Gut. Schon sehr lange steht auf der von dir so sorgfältig geführten Themenliste ein Thema, über das wir heute sprechen. Ja. Nämlich Do's und Don'ts in der Regie.
Oder auch noch ein bisschen weiter gefasst in Veranstaltungen, aber vor allem Regie. Ja, finde ich irgendwie total spannend. Vor allem, weil wir beiden Vögel ja irgendwie, wenn wir uns sehen, wenn wir telefonieren, was ja eigentlich immer zur vollen Stunde passiert, uns ja auch immer wieder Geschichten, Anekdötchen erzählen, was gerade so passiert. Schöne Sachen, weirde Sachen, Sachen, die nachdenklich machen. Und dann dachten wir, warum drücken wir nicht auf Record und machen darüber eine kleine Folge.
Eine Anekdotenfolge.
Absolut.
Ja, wenn es in Holland, ich habe in Holland studiert, da sagte man immer, wenn es drück wird, also wenn es eng wird oder wenn es stressig wird, ne, dann ist es drück. Und dann telefonieren wir auch gerne mal immer zur vollen Viertelstunde und tauschen uns. Ich glaube, medizinisch nennt man das auf Lateinisch sich auskotzen.
Genau, aber das ist auch schon irgendwie ein Punkt, über den ich wirklich auch öfters nachdenke. Wenn du jetzt sagst auf Holländisch, wenn es Druck wird, also wenn es eng wird, wenn Druck reinkommt, wenn das ist etwas, was ich wirklich oft auch in der Arbeit in der Regie erlebe, dass meiner Ansicht nach ein Fehler gemacht wird. Und man kann sich ja mitunter auch nicht unbedingt dagegen erwehren. Es ist ja ohnehin eine druckvolle Geschichte, Veranstaltung insgesamt. Regie vielleicht nochmal ein bisschen mehr, weil das sekundengenau in einem kurzen Zeitfenster abgearbeitet werden muss, was alles auf der Agenda steht. So, wenn Druck reinkommt, dass man mit Druck und mit Alarm reagiert, statt eben mal versuchen, haben wir auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen,
ja.
Dann eben mal Druck rauszunehmen. Und ich sage ja auch, vielleicht wiederhole ich es auch mal in einer der ersten Folge, ich weiß nicht, ob du dich an Ali erinnerst?
Ja.
Atmen, Lächeln, Impulskontrolle, ne? Also einfach finde ich, versuche ich einfach immer auch vorzuleben oder auch die Technikkollegen, die ja bei mir am engsten drumherum sind, irgendwo ein Stück weit vorzuleben, Druck rausnehmen, wenn Druck drin ist und wenn der Druck höher wird, dann nochmal bewusster sich sortieren und mal durchatmen, sammeln und die richtigen Schritte einleiten.
Im Vorgespräch hast du ja eben von einem Dreieck gesprochen in deiner Weisheit. Ja,
das Merkel-Dreieck, das ist ein Raute.
Das kann man doch jetzt gar nicht sehen. Entschuldigung. Aber wir machen das gleich ein Foto davon.
Ja, ich finde, immer wenn ich erkläre, gerade fachfremden Menschen, wo denn so mein Job ist oder auch teilweise bei Agenturen, wenn ich mich vorstelle, wo ich meine Rolle sehe, ne? In dem Dreieck, irgendjemand plant etwas, das ist die eine Spitze des Dreiecks, also auf dem Papier, im Vorfeld der Veranstaltung, dann gibt es natürlich die Menschen auf der Bühne, egal ob das Redner, Geschäftsführer, Interne sind oder auch Musiker, Artisten, externe Redner und so weiter, die also wirklich sichtbar auf der Bühne sind, die zweite Ecke des Dreiecks und dann eben die dritte Ecke, die unsichtbar Ausführenden, ne? Die Techniker, ja. Die Operator, die Professionellen quasi, die das erst erlebbar machen, damit Licht, Ton und so weiter da ist. Ne? Und meine Rolle, so empfinde ich das immer, ist dann genau in der Mitte, die dann quasi in alle Richtungen ausstrahlt.
Ja. In meiner Wahrnehmung hat sich die Spitze des Dreiecks, wo es um die Unsichtbaren, das finde ich ein sehr schöner, die Kaste der Unsichtbaren, wo es sich um die dreht, in meiner Wahrnehmung hat sich das ein bisschen über die Jahrzehnte, kann man ja schon fast sagen, verändert. Also das hängt, glaube ich, mit Technologie zusammen. Mhm. Ich möchte auf Folgendes hinaus. Früher gab es einen Kopf des Ganzen und vielleicht auch ein Herz, also eine regieführende Person, die das alles auf dem Kasten hat, was da passieren soll. Also hat sich das vielleicht mit ausgedacht, konzipiert und probt das dann, führt da durch, also hat eine Autorität, hat eine starke Persönlichkeit, Durchsetzungsvermögen und so weiter. Und
also sagt so, jetzt alles, was wir nicht haben. Also.
Genau, alles das, was uns abgeht. Und sagt, hier geht's lang, da geht's, jetzt passiert das und jetzt machen wir hier und so ein bisschen jovial. Und dann gibt es die Menschen, die das Mikro einschalten und das Licht hell, dunkel machen und so weiter und vielleicht das Bild scharf, unscharf, so. Kennen wir ja. Und das war's. Und jetzt wird das Ganze natürlich in den letzten...
So ein bisschen hierarchisch, meinst du? Also von oben herab, der quasi oder die eigene Show komplett.
Genau, die
umsetzt.
Königinnen und die Arbeiter. Ne? So. Und jetzt ist es aber so, dass die Technologie, Zuspielung, Projektion, was auch immer es ist, an allen verrückten Gimmicks gibt. Also eine gute Pixera-Operator Frau oder ein guter Bildmischer oder Leute, die Sound machen, die mischen, die Leute, die Lichtdesign machen, die Show fahren und so weiter, die sind ja in den meisten Fällen wichtiger als die regieführende Person.
Okay, das würde ich differenzierter sehen. Nicht,
genau.
Achso, wichtiger als die regieführende Person.
Nee, ich will nur auf Folgendes hinaus. Die haben so eine große Kompetenz und so eine große Erfahrung und auch Verantwortung, dass sich das heute irgendwie so, aufteilt ein bisschen. Und ich möchte auf Folgendes hinaus. Wenn ich jetzt als Operator ans Set komme, also eine komplexen Show, Beamy bin oder ein E2 fahre oder ein Pixera Operator bin, dann weiß ich in vielen Fällen, bin ich dann sehr gut vorbereitet. Ich habe alle Assets schon gesehen. Ich habe die wahrscheinlich schon 5-mal durchgeklickt, das ganze Ding, nachdem es schon abgenommen ist und hab sorgt dafür, dass alles tipptopp ist und so. Und dann kommt da so eine Regie-Mumie und ist nicht vorbereitet. Weiß noch nicht mal, ich habe es jetzt 2-mal hintereinander erlebt und weiß noch nicht mal, wie heißt jetzt nochmal die neue Co-Moderatorin?
Ja,
und
also,
ich bin dann kurz davor auszurasten, weil ich denke so, weißt du was, melde dich krank, geh nach Hause, Pfeife.
Denk an Ali. Erstmal, denk an Ali. Genau, so, okay, aber ganz klar zu verorten in der Richtung Don'ts. Also gute Vorbereitung und vor allem, das zielt ja, auch das haben wir schon, fast in jeder Folge kommt es, glaube ich, irgendwie vor, diese Wertschätzung, der Respekt gegenüber jedem anderen, der Rolle heißt, aber auch gut vorbereitet zu sein, zu wissen, was die anderen leisten können, leisten müssen. Und ja, dadurch, dass es eine Teamgeschichte ist. Aber lass mich einen Exkurs noch machen, bevor ich das vergesse. Nämlich du sagtest eben, als ich den Begriff unsichtbar sagte und du da... So, du bist ja, also das können die Zuhörer und Zuhörerinnen ja hier gar nicht sehen, du bist ja fast vom Stuhl gehüpft vor Freude. Ich habe vor ein paar Wochen eine Show gemacht, auch relativ komplex, so eine Streaming-Geschichte. Und da bekam ich eine E-Mail, das will ich jetzt, also ein bisschen, weil es mir so gut tat, also das hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun, doch vielleicht auch etwas, das möchte ich jetzt mal ganz kurz mal vorlesen, weil ich habe mich da wirklich drüber gefreut, weil es zahlt nämlich eigentlich nicht nur auf meine, sondern auf die Rolle der unsichtbaren Giganten im Hintergrund, ja, kann man das so sagen?
Ja.
Na, da hieß es nämlich, eine starke Regie erkennt man, und hier nehme ich nicht Regie nur mich, sondern eben die gesamte Tech-Crew mit rein, erkennt man oft daran, dass sie im entscheidenden Moment nahezu unsichtbar wird, obwohl im Hintergrund hochkomplex alles zusammenläuft. Und dann kam noch was Nettes über mich, das lese ich jetzt nicht vor, soll ja keine Werbeveranstaltung hier werden. Aber ne, so ist es ja eigentlich im Kern.
Um das Ganze positiv zu formulieren, ne? Mir leuchtet natürlich auch ein, dass ein High-Gain-Upscale-Regie-Mensch, der von A nach B nach C reist und mit Sicherheit sehr viel Erfahrung mitbringt, Standfestigkeit, die Sicherheit in so eine Kiste reinbringen kann, dass der sich nicht immer perfekt vorbereitet in kleiner Veranstaltung, dass er dann nicht unbedingt immer perfekt vorbereitet auftreffen muss, einschlagen muss. Natürlich sind solche Leute, zu denen wir natürlich auch zählen, in der Lage, sich innerhalb von kürzester Zeit in so eine Veranstaltung reinzudenken und so einen Regieplan zu erfassen und dann das ganze Ding zu führen. Worauf ich aber hinaus will, ist, dann muss, mir würde es besser oder mir tut es gut, oder ich, das verallgemeinere ich jetzt, in der Tech-Crew oder anderen Menschen, die eben sehr, sehr viel Verantwortung tragen und sehr, sehr viel Kompetenz auch, wenn man denen signalisiert, super, dass ihr da seid, ich muss mich hier kurz nochmal eindenken, holt mich mal ab oder damit offen spielt, aber nicht da so
wie der Babbo, der ankommt, genau, aber keine Ahnung hat, sondern genau, im Zweifel.
Dann muss die Hierarchie einfach auch flach sein. Dann, so. Das heißt, wenn Bushi das verkackt, ne, und das Go nicht gibt, und wir hatten das mal so 150 Mark für jedes gerettete Q, ne? Oh. Dass die Pfeife nicht gibt und der Operator hat es trotzdem, die hat es trotzdem abgefahren, und da kommt ganz schön was zusammen, ne? Ich meine, so einem angetrunkenen alten weißen Mann sind ja 150 Euro oder 150 Mark egal, sage ich jetzt mal, ne? Aber das tut dann, das muss irgendwann wehtun, ne? Also wenn du dann mit 750 Euro rausgehst am Ende der Show, ist doch gut.
Ja, finde ich auch.
Jetzt habe ich mich ein bisschen ereifert.
Du hast dich ereifert, mich, ja.
Es tut mir leid.
Aber heute. Ich finde das immer sehr amüsant, wenn du dich ereiferst. Ich habe mal eine Frage. Hast du schon irgendwann mal vergessen, wer alles auf der Intercom ist? Also weiß natürlich schon, welche Operator da drauf sein müssten, aber das ist ja vielleicht Stichwort Kunde.
Das ist natürlich die Horrorvorstellung schlechthin, ne? Witzchen zu machen. Meinst du, so in die Richtung geht das, ne?
Ja, genau. Nicht nur ein Witzchen, auch nicht respektlos, aber... Ja. Ja.
Kommentare, ne?
Genau.
Ja. Ist, ich muss in meine Erinnerung forschen. Ich glaube, es ist einmal ganz knapp dran vorbei. Es ist ja freundlich, wenn zum Beispiel Kamerakollegen einen dann warnen und sagen so, erst, oder das klassische, du bist noch eingetastet Ding.
Ja.
Ne? Aber weißt du, darf ich kurz...
Bitte.
Es geht ja bis an die Grundfesten dieses Podcasts, also an die Basis zurück. Denn erinnerst du dich in Venedig, die Show, wo wir beide uns ja eigentlich kennengelernt haben, und dann haben wir immer Witzchen gemacht und es war immer sehr heiter. Und wir hatten aber unsere Partyline auch, also die Verbindung nur zwischen uns beiden, und haben da wirklich markige Sprüche gemacht, und schräg hinter uns saß der Intercom-Operator und hat auf einmal laut gelacht.
Ja, genau.
Und da wussten wir sind hier nicht alleine.
Es geht natürlich nicht darum, und das finde ich auch ein Don't, um das Thema auch ein Stück weit zu bedienen, geht natürlich nicht darum, auf der Intercom, genauso wie auch außerhalb der Intercom, irgendwie nur über Witze zu erzählen, Respektloses irgendwie oder zu lästern. Das mache ich auch nicht, ne? Darum geht es ja auch nicht. Aber ich finde, gerade zu wissen, wenn ein Kunde mit drauf ist, was ich völlig in Ordnung finde, hat auch viele Vorteile mitunter. Aber dann kann man eben Sachen auch anders kommentieren und einordnen. Also nicht zwingend weglassen, sondern wenn jetzt zufällig irgendwie mal wirklich was hängt. Ne? Ich hatte jetzt zum Beispiel letztens eine Produktion, da haben wir C1-Operator, also so kinetisch hochfahrende, viele Wände gehabt. Das war Teil der Inszenierung, auch mehrfach über den Showtage. Und die hat sich einfach aufgehängt mitten in der Show einfach. Ne? Da sagt der C1-Operator so, C1 fährt nicht. Ne? Also die LED, die gerade hochfahren hätte müssen, damit ein Redner da rauskommt, muss ich natürlich relativ schnell entscheiden, was machen wir, weil innerhalb von, keine Ahnung, 25 Sekunden hätte diese Sache passieren müssen. Und wenn ich weiß, dass ein Kunde auf der Intercom ist, dann würde ich das eben nochmal ganz kurz anders kommentieren, ne? Alles klar, kriegt man andere Lösung für den Moment und dann Problemlösung, wenn wir Zeit dafür haben, ne? So konnte ich es ein bisschen kürzer und knapper halten, weil eben alle auf der Intercom wussten, worum es gerade geht. Na, also ich finde, gar nicht nur Witzchen zu machen, sondern eben auch mal, wenn leichte Probleme kommen, das eben anders einzuordnen, weil man weiß, da ist ein Kunde drauf, der eben vielleicht nicht so technisch im Detail mit irgendwelchen Fachworten oder so unterwegs ist. Ne? Aber finde ich eben auch ein Don't, dass man einfach Larifari-mäßig durch die Intercom trötet, sondern eben schon bewusst ist, wer ist da drauf, wie muss ich was, wann, an welcher Stelle, punktgenau sagen, fand ich. Es gibt eine Sache, wie gesagt, ich meine, das wird natürlich heute eine wunderbare Aneinanderreihung von Anekdötchen, ich freue mich auch total drauf, aber ich habe eine Sache, die vielleicht machen wir es mal positiv, die Do's, nicht die Don'ts. Don't ist ja immer so negativ, so belehrend. Ne? Und bin zwar gelernter Lehrer, aber das soll ja nicht belehrender Podcast sein. So das gesamte grafische Paket, was mir wirklich oft vorkommt, wenn man wirklich gut vorbereitet ist, dass die PowerPoints kommen, da sind nochmal die Grafiken auch mal separat, die Filme schon separat abgelegt und vor allem ein wunderbares Thema, was ich ständig irgendwie habe, dass das gesamte Typo-Paket, also die Schriftart, natürlich wunderbar dabei geliefert sind. Das wäre ein unter unbedingt Do's, ja, sich darüber Gedanken machen. Denn im Umkehrschluss, auch da habe ich ein kleines Anekdötchen, mache einmal im Jahr irgendwo auf dieser Welt ein Fachkongress von Ärzten, wie auch immer, das ist am Ende auch egal, und eine PowerPoint-Operatorin, die ich auch sehr gut kenne, die das immer vorbereitet, wahnsinnig, eine PowerPoint-Schlacht, verschiedene Redner, die dort zusammenkommen, dann die PowerPoint reinschütten und sie sortiert das, damit das dann irgendwie funktioniert, wird auch nicht weit im Vorfeld geliefert werden können, sondern eigentlich eher on-site in technischen Proben. Dann kam ich auf sie zu und da sagte sie, ja, ich habe jetzt 8 PowerPoints von, keine Ahnung, 40 oder so mal gesichtet. Was glaubst du denn, wie viele fehlende Schriftarten denn da sind? Dann dachte ich, ja gut, 8 PowerPoints, ich meine, im allergrößten Worst Case irgendwie 8. Ja, und dann sagte sie, fast 64. Und ich habe wirklich erstmal gelacht, weil ich dachte, okay, pro PowerPoint wurden einfach mal aller WordArt durch die ganze Typobank durchgelaufen.
Krass.
64 Dinger, die sie dann nachrecherchieren müssten. Und das waren nur 8 von, keine Ahnung, 40 PowerPoints. Also eigentlich auch ein Don't oder andersrum Do. Wenn man gut vorbereitet ist, macht es das Leben für uns echt einfacher.
Ich komme ja noch aus einer Zeit, Fernsehproduktion, wenn Einspielfilme, Matzen, also Magnetaufzeichnungen, zugeliefert werden, die ja was waren zu dem Zeitpunkt ja noch Magnetaufzeichnungen, also auf Videobändern, dann wurden die ausgespielt. Dann gibt es dazu, also ganz am Anfang habe ich tatsächlich Matzkarten geschrieben, das heißt ein Inhaltsverzeichnis, was ist auf dem Videoband, zu welchem Timecode, wo liegt das vor. Die sind natürlich technisch abgenommen, ne? Da gibt es genaue Vorgaben, wann kommt das First Frame of Action, also es gibt ein erstes Bild und dann hat man mindestens 3 Sekunden Zeit, bis überhaupt was passiert, damit die Matz mal schön anlaufen kann. Und
der
so,
Pre-Roll, ne?
Genau. Und es gibt keine Schwarzblende am Anfang oder am Ende, so dieses ganze Gedrisse, mit dem man heutzutage immer konfrontiert wird. Das ist alles von der Lautstärke perfekt und die Helligkeit und die Farben und die Größe des Bildes und so ist alles geprüft. Und man kommt mit allen benötigten, also ich komme noch aus einer Zeit, wo man das erste am Tag vorher dann mal so eine Medienabnahme gemacht hat. Nochmal am Set schon mal alles angeguckt. Ich meine, das macht man heute auch, aber da gibt es kein hier fehlt irgendwas. Ne? So, ich finde, und deswegen, auch um das positiv zu formulieren, ein Du heutzutage ist, also vielleicht jetzt noch mal ein kleiner Werbung, wir betreiben ja einen eigenen Medienserver, der von außen auch erreichbar ist über das Internet. Und die beteiligten Mitarbeitenden haben natürlich dann Zugriff, also vorbehaltlich rechtlicher Fragen und NDA und so weiter, aber Zugriff auf allen Daten, die für diese Produktion notwendig sind. Und wenn was fehlt, dann
wird's gezogen.
So, und natürlich, das ist ein sehr teurer Spaß, aber ich finde, das gehört irgendwie ab einem gewissen.
Ja, gerade bei den hochkomplexen Geschichten, ich meine, wie viel medialen Setbau man irgendwie hat, Assets ohne Ende, geht das ja auch gar nicht mehr anders, ne? Dass man da einfach eine Sicherheit hat.
Ja, und dann kommt irgend so ein gewurschtelter Dropbox-Link dabei oder dazu oder irgendein OneDrive-Dingsbums, dann denke ich schon wieder so, Alter, ja, aber wir machen doch keine, wie heißt das? Desktop-Publishing. Also ich meine, keine. Jetzt fällt mir das passende Wort nicht gerade ein, egal. Ja.
Und schlimm wird oder gefährlich, finde ich vor allem, egal in welchem Kontext, ob das jetzt Medien sind oder andere Belange von Regie oder vielleicht auch Veranstaltungen, immer ein Satz, also so eins meiner Lieblingsthemen ist Thema Schnittstellenkommunikation, ne? Also verschiedene Bereiche, die auch hochklassig arbeiten, vergessen oder hin und wieder, dass sie eben auch miteinander agieren müssen, ne? Und dass eben an dieser Schnittstelle Kommunikation stattfindet, damit alles läuft. Und da gibt es so einen Satz, wo ich immer wo ich immer denke, jetzt schrillen hier alle meine Alarmglocken, nämlich ja, ich bin davon ausgegangen, das. Ja, also ich bin davon ausgegangen, da denke ich immer, oh, gefährlich, gefährlich, weil wenn man von irgendwas ausgeht, heißt das nicht irgendwie double gecheckt, ne? Eine Kundin hat früher mal gesagt, Event ist check, check, double check. Ne? Und sie finde ich auch in jedem Bereich. Und da habe ich ein Anekdötchen, was ich mal gehört habe, ist viele, viele, viele Jahre her, in einer Kölner Location, die es auch gar nicht mehr gibt, war ein Ortstermin, ja, und da war zufälligerweise war ein leerer Raum, da stand so ein Podesterie irgendwie noch drin und war der Ortstermin und ein paar Monate später kam die Veranstaltung und so die Legende oder die Geschichte, man hat sich wirklich zugetragen, hat sich so ergeben, dass dann jemand, der dafür verantwortlich war, für die Umsetzung der Gesamtveranstaltung, in diese Location reingekommen ist und dachte, wo ist diese Bühne? Da war doch eine Bühne. Ich bin davon ausgegangen, dass diese Bühne, jetzt deswegen komme ich gerade drauf, ich bin davon ausgegangen, dass diese paar Bütekteile, die irgendwie standen, dass sie da immer drin sind. Aber im Mietvertrag ist natürlich eine nackte Location. Das heißt, die ganze Technik, LKWs waren voll, aber geplant, laut Auftrag, eben ohne Bühne.
Wahnsinn.
Und leider, oder zum Glück, hatte die Technikfirma von einer anderen Produktion, die haben noch nicht ausgeladen, sondern kam von einer anderen Produktion, wo eben noch eine Bühne oder Bühnenelemente auch in ausreichender Größenanzahl noch da waren. Also einfach davon ausgegangen, ist hin und wieder echt nicht gut. Ganz klares Don't. Immer check, check, double check. Ist meine Empfehlung.
Also Vorbereitung ist ein ganz großes Kapitel, ne? Aber ich hab, mir ist noch was wichtig. Und dabei geht es, das ist so ein bisschen wie mit dem guten Catering. Also wie versorge ich Mitarbeitende mit Essen? Wie werde ich selber versorgt, ne? Mit Nahrung und Erfrischung? Je besser das ist oder je mehr Andacht darauf verwendet wird, oder?
Absolut. Also, da haben wir in Folge 3 auch schon drüber gesprochen, wie wichtig Crew Catering ist und was uns da, ja, finde ich total Respekt, ein Punkt zum Thema Respekt auf jeden Fall, finde ich super wichtig.
Das ist ein so ein Teilaspekt, und da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich kenne Leute, vielleicht hören die sogar gerade zu, die nicht alles essen können, so,
ja,
weil es Allergien gibt, die aber auch nicht alles essen wollen. Und denen vielleicht aber auch einfach bestimmte Sachen nicht schmecken. Also ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, obwohl es ein bisschen witzig ist. Aber natürlich gibt es enttäuschte Gesichter, wenn es nur vegan und vegetarisches Catering gibt. So.
Ja.
Da will ich mich gar nicht ganz ausnehmen. Ich esse sehr gerne sehr herzhaft und deftig und ich esse auch gerne Fleisch. Und da lasse ich mich gerne auch nochmal hier in den Kommentaren für rösten. Aber es ist nun mal so. Und da gibt es auch Kollegen, da ist es noch, ich will mal sagen, deutlicher ausgeprägt. Ne? Die sind glücklicher mit Bratwurst und Kartoffelpüree oder einer vernünftigen Bolognese oder was auch immer, ne? Als mit anderen Dingen. Und ich war auf einer großen Veranstaltung, da war wirklich hervorragendes Catering vom Allerfeinsten. Das war aber rein vegan und vegetarisch. Und da sind dann natürlich dann aus Sicht des Brauhaus-Liebhabers, zu denen ich auch zähle, sind da exotische Dinge dabei. Ne? Also die Frikadelle aus dem Garten zum Beispiel. Ne? So. Und das ist dann, finde ich, was macht man da in so einem? Ich finde, dass wir natürlich, wenn man seiner Veranstaltung oder seiner ganzen Company oder dem ganzen ökologische im Grundgerüst gibt, Green Production und so weiter und so weiter, CO2-Vermeidung und auch diese ganzen ernährungstechnischen Dinge damit einfließen lässt, dann ist man sehr schnell bei einem rein veganen und vegetarischen
Ja gut, Catering. Dann sollte man aber in der Konsequenz auch den Parkplatz für die anreisenden Gäste auch weglassen, weil genau genommen sollte dann keiner mit dem Auto kommen.
Nee, genau. Und dann frage ich mich, dann wäre es doch fair zu sagen, ey Leute, ach übrigens, vielleicht gibt es ja tatsächlich jemanden, der echt Hunger hat und der nachher bessere Laune hat, wenn der irgendwie sowas zu essen kriegt. Ich finde, das könnte man mal mitbedenken. Also das sage ich ganz vorsichtig und höflich und nicht.
Der Shitstorm ist ja auf jeden Fall sicher, weil du hast gerade ja gesagt, der dann, wenn man mal wirklich Hunger hat, das geht ja nicht mit vegan oder vegetarisch.
Ja, nein, aber also, ich versuche da tatsächlich für diese Bedürfnisse eine Lanze zu brechen.
Ja, so. finde ich total richtig. Genauso wie es früher vor 10, 15 Jahren eben so war, dass eben das Catering normalerweise fleischbasiert war und dann man mal fragte, wer ist denn Vegetarier, sollte man das jetzt umgedreht auch nicht vergessen, ne? Nicht nur vegetarisch, vegan, sondern auch mal sagen, hör mal, ist jemand Fleisch oder ähnlichem wichtig.
Meine Freundin Elisabetta meinte gestern, ja, sie war irgendwo in der Eifel essen und wollte vegetarisch essen und hat gefragt im Restaurant.
In der Eifel. Wurde ausgelacht wahrscheinlich.
Nee, hat gesagt, doch, hier ist vegetarisch, hier Lachs.
Ja, natürlich.
Aber warte, das war ja nur die Vorrede zu dem, was jetzt kommt. Ne? Also Wertschätzung durch gutes Catering. Und ich finde, ein absolutes Du, und das zählt auch mit zu unseren Aufgaben, ist, mit der Lebenszeit der Leute, mit denen man zusammenarbeitet, sehr aufmerksam
fürsorglich
umzugehen. Also ich finde es total wichtig, also viele von unseren geschätzten Kollegen, Bildgestaltern zum Beispiel, Kameramenschen, stehen hinter einer Kamera und, wie heißt es immer so schön, hurry up and wait. Also jetzt muss es ganz schnell gehen und dann wartet man mal wieder 15 Minuten, 20 Minuten, 35 Minuten, ohne zu wissen, was Sache ist.
Und genau, und es ist doch eigentlich total einfach, sich bewusst machen, dass da Menschen stehen und ich sage das ganz oft auch meinen Kunden auf der Bühne, auch den Protagonisten auf der Bühne, ich sage eben, die Technik-Crew ist eben, nee, so sage ich es nicht, ich sage es im Hintergrund, dass ich Technik-Crew nicht als Material ansehe, ne? Ist ja diese Menschen eben, ne? Und einfach mal kommunizieren und sagen, wir haben jetzt hier eine inhaltliche Fragestellung, das dauert irgendwie 3-4 Minuten, bitte Standby bleiben. Oder genauso, hey, wir haben eine inhaltliche Fragestellung, die auf der Bühne geklärt wird. Meiner Einschätzung nach dauert es jetzt 10-15 Minuten, also kurz mal Biobreak, jetzt 5 Minuten. Ne? Dann freuen sich alle, dass sie eben nicht wie bestellt, nicht abgeholt, da sitzen und warten. Was ja nicht nur meiner Ansicht nach für eine Tech-Crew gilt, das mache ich eben auch oft über eine Regiehandkeule dann im Raum. Und erläutere dann eben auch allen anderen Beteiligten, also auch Caterer oder Dekorateuren oder auch der Crew, die die Stühle aufstellt. Warum, ne, ich sage, jetzt haben wir jetzt noch eine halbe Stunde hier relativ dunkel, weil das ist irgendwie wichtig, ne, inszenatorisch. So, und danach mache ich das Licht mal wieder an, das Putzlicht, dann könnt ihr auch weiterarbeiten. Einmal ganz kurz der Satz durchs Mikrofon für den Saal und schon ist irgendwie eine gute Orientierung im Saal gegeben.
Ja. Ich finde das total wichtig, weil mich hat das auch früher einfach wahnsinnig genervt, wenn man so rumwartet und nicht weiß, was los ist. Das ist so zermürbend und das ist, deswegen finde ich es wichtig und ich gehe auch mittlerweile so weit, dass ich das einfach entscheide und mir das, ich will nicht sagen, natürlich sind mir die Bedürfnisse des Veranstalters oder wie auch immer, meinem Kunden sind mir bewusst und sind mir sehr wichtig.
Unbedingt.
Aber wenn da nichts kommt, dann müssen sie auch im Kauf nehmen, dass es jetzt im schlimmsten Fall eine Viertelstunde dauert, bis wieder alle da sind. Aber ich lasse die nicht da sitzen.
Aber auch da, Tobi, Kommunikation auch in die Richtung.
Ja,
ich erläutere das dann auch.
Ja.
Ich sage, wir haben ja hier noch 10 Minuten inhaltlichen Abstimmungsbedarf. Ich würde der Tech Crew kurz einen Biobreak geben. Wir können aber hier weitermachen. Ich bleibe auch hier. Also euer Zeitrahmen wird jetzt überhaupt nicht verändert, nur dass da jetzt eben nicht 10 Leute irgendwie, oder meistens sind es ja auch mehr, nicht warten. Aber ich habe eine Sache noch, an die ich, die brennt mir fast unter den Nägeln, weil du bist ja Musiker, ich habe ja auch eine große Musikaffinität und da ist etwas, was ich vielleicht unseren Zuhörenden auch mitgeben möchte oder mal anregen möchte.
Jetzt bin ich aber wirklich gespannt.
Ja, es ist am Ende ja irgendwie was relativ Einfaches, nämlich der Einsatz von Jingle. Ne? Also das Musikalische.
Wow.
Wir reichern ja gerne die Veranstaltung an den entsprechenden Momenten. Nicht nur, wenn es um Showmusik, also Artisten oder irgendwas geht oder Musiker auf der Bühne, sondern Aufgang-Jingle oder eine TED-Umfrage wird musikalisch passend ein Fundament gegeben oder vielleicht mal eine Spannungsmusik bei einem Award oder was auch immer. Und gerade wenn so Aufgang-Jingle oder auch Ehrungs-Jingle bei Awards ausgesucht werden, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, wie oft, völlig nachvollziehbar, überhaupt keine Kritik, ich kann das total nachvollziehen, dass man dann irgendwelche Songs, die man gerade selber wirklich cool findet, auch kundenseitig, unser Geschäftsführer findet gerade irgendwie die Nummer XY von Interpret YZ wichtig und wie oft ich dann auch überlege, wie sage ich es jetzt, dass das auf der einen Seite ein mega cooler Song ist, ja, den ich wirklich auch privat mega gut höre, aber dass der ungefähr nichts von irgendeinem kraftvollen Jingle hat. Ne, und da eben die Kontenance bewahren, dass man es irgendwie abwählt, aber eben nicht dem Kunden oder dem, der die Idee hatte, von Kopf stößt. Also immer irgendwie der Gedanke, ist da genug Beat drin, ist da Power drin, hat der genau Sachen, die Tonalität, die, na, oder auch teilweise wunderbar krachende Jingle, die vom Beat her wunderbar funktionieren. Und wenn man dann einmal auf die Textzeile hört, die völlig, völlig daneben ist, sag mal, da ist mir, oh Gott, ja, das ist mir auch nicht, eigentlich kann ich es gar nicht erzählen.
Doch, aber komm, komm, erzähl.
Wir hatten einen Jingle, ist auch letztens erst bei einer Veranstaltung, der, das war ein netter, toller Jingle, fand ich einen schönen Jingle, ne? Der, die Textzeile ist viel so gut. Also kennst du vielleicht diese Popnummer, ne? Hatte richtig schön die klassischen 130 Beats per Minute, oft da im Refrain geschnitten, passte zu jedem Aufgang von jedem Redner. Außer bei einem, was mir aber erst im Nachgang aufgefallen ist. Da war ein hochkarätiger Redner, ein Diplomat, der über die Weltsituation gesprochen hat, ja, und so wurde er eben auch angekündigt, ne, der Herr so und so, ne, spricht eben über natürlich die ganzen auch kriegerischen Auseinandersetzungen, die in diesem, auf dieser Welt leider nun mal vorherrschen.
Ja.
Ich hoffe, das hört auch irgendwann mal die ganze Scheiße da auf und wird angekündigt mit dieser doch schweren thematischen Anmoderation. Und dann kam der Jingle, viel zu gut. Und ich dachte so, Mist, der war vielleicht gar nicht. Also,
ja. Gerade als ich über die, ich weiß, wir müssen eigentlich abrunden.
Nein,
ne?
Du musst zum Bus. Nicht. Nein, ich habe rausgeguckt, die Schaukel wird frei.
Die, lustigerweise, und ich glaube, die eine oder der andere kann das bestätigen. Ich war in zu Studienzeiten und davor und auch ein bisschen danach ein sehr unpünktlicher Geselle. Also ich hatte wirklich Probleme, rechtzeitig da irgendwo zu sein. So, ne? Weil ich immer so tausend Sachen noch geregelt habe und was weiß ich was. Es war nicht immer Faulheit. Aber es ist, ich habe dann auch sehr schnell sehr schnell gelernt, dass das eine totale Respektlosigkeit ist. Vor allem denen gegenüber, die immer ein bisschen früher da sind, als ausgemacht ist und so. Ne? Und das habe ich dann auch gelernt sehr schnell. Und jetzt ist es ja so, ich meine, doch, bei dir ist es, glaube ich, mindestens so, wir sind ja immer sehr zeitig da und ich bin auch wirklich mittlerweile gerne eine Stunde früher am Set und hänge da rum und so.
Es ist total interessant, weil genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Diese reicht auch eine halbe Stunde vorher. Diese Ruhe. Noch keiner ist da, weil ich meine, in meinem Job, ich sage mal, alle lutschen einem am Öhrchen, ne? Und ich bin natürlich sehr viel am Reden. Natürlich, Kommunikation ist da. Ne? Ich sage mal, ich kann nichts, aber ich erzähle im allen die Infos, die sie brauchen, damit sie ihr Können umsetzen können. Aber die halbe Stunde vorher einen Kaffee machen, sich hinsetzen, noch Ruhe, bevor der Bienenschwarm dann quasi einfällt. Und am Ende auch total, ich bleibe auch gerne dann eine halbe Stunde länger und mache dann noch irgendwie Restarbeiten in Ruhe, weil dann wieder diese Ruhe ist. Vielleicht ist es eine Sache des Alters, keine Ahnung.
Ja, vielleicht hängt es auch mit der großen Verantwortung, die man trägt, so zusammen. Aber es gibt, da fällt mir noch ein Du ein, also eine Empfehlung sozusagen oder eine Weisheit, die ja eigentlich allen klar ist. Ne? Aber diese klassische Situation, ein Probenabschnitt ist vorbei, wir entlassen die Crew, man sagt über die Intercom, vielen Dank für die Probe, wir sehen, gleich ist ihnen dann die Show, wir sehen uns wieder um und alle halten den Atem an, ne? Show beginnt um 15 Uhr. Und der nervöse Kunde sagt, ja,
13 Uhr Standby.
Ja, genau, 14.30 Uhr Standby. Oder diese ganzen, ich habe ja sehr häufig morgens Shows auch, entweder im Fernsehen oder bei irgendwelchen, ist ja auch scheißegal, Corporate Events. Standby 6 Uhr, seid ihr wahnsinnig? Klar will man vermeiden, dass die Leute zu spät kommen oder dass irgendein Zug ausfällt oder so. Ne? Aber manchmal wird das so arg übertrieben, finde ich. Du sitzt dann 2,5 Stunden, bis es losgeht. Ne?
Aber das
und dann
so. Ja, kann ich total nachvollziehen.
Und eine gebe ich noch mit rein, bitte. Eine Information. Und es gibt dieses, wir haben die Crew ja eh für 10 Stunden und die Sendung ist um 16 Uhr vorbei, dann können die auch um 6 Uhr kommen. Da denke ich so, Alter, nee, bitte nicht. Das hat keinen Stil. Und so geht man auch nicht mit den Leuten um.
Oh, das oder? Also ist auf jeden Fall eine sehr kritische Folge heute geworden. Ja. Sehr viele Downs.
So die Buchungen lassen stark nach.
Wir haben
das Auftragsbuch ist auf einmal leer.
Wir haben bald sehr lange frei. nein, aber ich find darüber mal offen zu sprechen. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir genau so ein Thema, so ein offenes Thema mal gewählt haben. Abgesehen davon, dass das wieder feuerfrei zwischen uns beiden ist, mit irgendwelchen Geschichtchen. Ich finde, und das habe ich schon öfters auch in Gesprächen drumherum gesagt, auch in der Beschäftigung mit diesem Podcast, ne, weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht und dir ja auch.
Ja.
Dieses über Themen zu sprechen, macht mir viele Sachen selber auch nochmal bewusst. Sowohl, wenn wir drüber sprechen, als auch wenn wir es gleich alles kreuz und quer schneiden, damit es sich halbwegs schön anhört. Nein, oder sich das auch mal anhören oder in der Vorbereitung, ja, worüber spricht man. Und ich glaube, das ist die Quintessenz vielleicht auch von dem heutigen Thema, was ja ein bisschen ausgefleddert oder ein bisschen breiter gefasst ist. Man kann vieles, egal ob Do's oder Don'ts, sich übers bewusst machen. Selber mal drüber nachdenken, wie will man selber behandelt werden? Was sind eigentlich zwingend notwendige, respektvolle Gegebenheiten? Na, also die Birne einschalten, mal kurz drüber nachdenken und dann ist man, glaube ich, wahnsinnig gut auf einem richtigen Weg. Also meiner Erfahrung nach auf jeden Fall. Ne? Und dann immer die Basis von allem ist die Kommunikation. Auch wenn irgendwas mal kacke läuft oder wenn mal eine Tech-Crew etwas länger sitzen muss, drüber sprechen und einordnen dann und auch dem Kunden gegenüber, natürlich dem Eventplaner, den Leuten auf der Bühne, Kommunikator sein in allen möglichen Richtungen.
Amen. Nein. Ich finde, das hast du gut gesagt. Und dem gibt es auch nicht viel hinzuzufügen. Also wenn wir mit Respekt in Vorkasse gehen, dann kriegt man das ganz, ganz schnell zurück. Ne? Also das geht mir auch so, wenn die Kunden signalisieren, wie sie unsere Arbeit wertschätzen und man das weitergeben kann, dann kriegt man es auch zurück. Dann kommt keiner zu spät, außer aus einem wirklich triftigen Grund. Und dann ist es auch okay. Dann ist es eh okay. Ne? Aber wenn ich weiß, ey Leute, 10 vor sind wir alle da und dann geht's auch los und dann konzentriert und dann sind eh, also die meisten, die ich kenne, sind dann sowieso um Viertel vor schon unter der Intercom.
Wenn man gut behandelt, wird, gibt es das doppelt und dreifach zurück. Also dementsprechend unser Appell an dich, denk immer weiter über deine Tätigkeiten so nach, dann bleibst du brillant, wie ich dich kennengelernt habe. Und nach draußen hin einfach drüber nachdenken, was man macht oder im Zweifel drüber sprechen. Und sendet vor allem auch hier vielleicht ein kleiner Appell nach draußen, Thema Kommunikation. Sendet uns eure Geschichten oder Anregungen oder vielleicht auch mal ein Thema. Ach, apropos, habe ich letztens bekommen, hat ein technisches Gewerk, mein Gott, schwieriges Wort, hat auch einen Impuls für ein Thema gesendet. Können wir im Nachgang nochmal drüber sprechen. Das würde ich total gerne einfließen lassen. Alles nochmal unter dem Oberthema KI, über das wir gesprochen haben, aber ein bisschen spitzere Geschichte. Also auch hier sendet uns Themen, wo ihr mal unsere Meinung oder unsere Beleuchtung interessant findet. Findet die Kontaktdaten in den Shownotes und würden wir uns mega freuen.
Und wir schicken euch auch einen Aufkleber dann.
Ja klar, wie ganz statt.
Es gibt Aufkleber von Canale Grande.
Absolut, also wir hängen schon überall. Ich klebe überall hin.
Ich sitze im Kongresszentrum in Bremen.
Ah ja. geile Geschichte.
Und dann, ich habe ja immer diese Mütze auf, ne? Hier, die mit dem Tee, die ist auch auf dem Aufkleber. Und auf einmal steht Kollegin Miri hinter mir und sagt, jetzt weiß ich, wer ich dich kenne. Ich so, oh, ist mir unangenehm, ich weiß nicht genau. Und dann ich so, aus dem Podcast mit Nissi.
Ja, geil, oder?
Ja, voll cool. Und dann hat sie auch noch einen Aufkleber auf ihrer
Handy. Den habe ich der mal geschenkt, ja, natürlich.
Doch Wahnsinn. Und dann 2 Wochen später bei der Posthauptversammlung sehen wir uns direkt. 2 Wochen später.
Eine Woche später.
Maximal eine Woche später sehen wir uns schon wieder. Wahnsinn.
Also dementsprechend sendet uns eure Geschichten oder einfach vielleicht nur eine Nachricht. Schickt uns mal ein paar Aufkleber. Wir können die noch überall hintackern, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch Aufkleber bekommen, die ihr dann durchstreicht und einen Totenkopf draufmalt und mit Dartscheiben, also
das würde mir gefallen.
Wir schicken auf jeden Fall Aufkleber, wenn ihr wollt.
Dann sage ich mal guten Appetit und
bis später. Hoi.
Ciao.